Evangelische Gemeinschaft Homberg. Predigt. Heute mit Bernd Romeike.
Herzlich willkommen heute zum Silvestergottesdienst. Ja, heute ist der Jahresabschlussgottesdienst. Das Kirchenjahr endet heute. Unsere iranischen Freunde, die kennen das Jahr, dass man zweimal im Jahr Neujahr feiert, ne? Einmal 21. oder so 22. März, wenn der Frühling bei uns anfängt, ist in Iran Neujahr. Und die Deutschen, die feiern es am 1. Januar. Und als Christen feiern wir am 1. Advent Neujahr. Da beginnt das Kirchenjahr. Und da ist heute Silvester. Ewigkeitssonntag. Und da das Jahr Ganze ein Jahreskreis ist und dieses Kirchenjahr, das sogenannte, ein Kreislauf ist, hat das auch thematisch miteinander zu tun. Am Ewigkeitssonntag erinnern wir uns dazu, wozu Gott uns befreit hat, für seine Ewigkeit, ewig bei ihm zu sein. Und im Advent feiern wir, dass wir auf Jesus warten. Also Ewigkeit und Advent berühren sich da. Und das passiert auch im Kirchenjahr. Ja, heute ist der, manche sagen Totensonntag oder Ewigkeitssonntag. Das ist der Tag, an dem wir uns an unsere Endlichkeit erinnern. Und oft auch eine Gelegenheit, darüber nachzudenken, wer im vergangenen Jahr uns vorausgegangen ist, verstorben ist, und oft auch die Frage damit verbunden, ja, wo sind die Leute jetzt? Wo sind die, die uns vorausgegangen sind? Wo sind die, die verstorben sind? Wenn wir uns so ein bisschen in Deutschland umhören und so ein bisschen die Stimmung erfassen, die so da ist, dann ist es meistens die Überzeugung, der Friedhof, das ist die Realität. Und dann gibt es noch so ein paar, ich will nicht sagen Verrückte, so ein paar merkwürdige Leute, die Christen, die glauben, dass danach noch was kommt. Und manchmal ist dann so ein bisschen die Stimmung, naja, sollen sie halt, wenn sie meinen. Muss man nicht glauben, aber wenn es denen hilft, sollen sie das tun. Aber generell, denke ich, setzt sich das mehr und mehr durch. Das ist die bittere Realität. Und wenn die Christen meinen, danach noch was erwarten zu sollen, dann wollen wir sie darin nicht stören. Und meistens verbunden damit, dass man sagt, das nennen die Christen dann Hoffnung. Hoffnung, und das ist meistens so angesiedelt bei dem von der Bedeutung her, naja, man hofft, dass man irgendwann mal im Lotto gewinnt. Wird nicht passieren, aber man hofft halt. Hoffen, das ist so, ja, eine vage Hoffnung, eine ungewisse Hoffnung, was könnte ja sein. Als ich in dem Jahr mal ein paar Tage im Krankenhaus war, da war ich mit jemand zusammen im Zimmer, haben wir uns dann unterhalten und er sagte, ja, er ist so Mathematiker, Physiker und so weiter, so ganz auf Naturwissenschaft aus und er glaubt nicht, dass da noch was kommt. Dann habe ich gesagt, naja, wenn du Physiker bist und Physiklehrer, dann kennst du Blaise Pascal. Habe ich gesagt, der, ja, der hat die Wahrscheinlichkeitsrechnung erfunden und so. Habe ich gesagt, ja, der hat eine interessante Wahrscheinlichkeitsrechnung angestellt. Der hat nämlich gesagt, wenn ich nicht glaube und danach kommt doch noch was, habe ich verloren. Glaube ich aber und danach kommt nichts mehr, habe ich zumindest nichts verloren. Sagt er, Blaise Pascal, also kann ich durch den Glauben nur gewinnen und durch das Nichtglauben nur verlieren. Hat ihn, nachdem Blaise Pascal das gesagt hat, schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Wie ist das? Was kommt danach? Ich bin froh, dass wir im Neuen Testament auch Bibelstellen haben, die uns da mit hineinnehmen. Wir wollen ja nicht Fake News aufsetzen, sondern Fact News. Also Neuigkeiten, Nachrichten, die auf Fakten basieren und nicht auf irgendwelchen Lügengeschichten. Lesen wir aus dem 1. Thessalonicher Brief. Paulus beschäftigt sich in seinem vermutlich ersten Brief überhaupt, den er geschrieben hat, wenige Wochen nachdem er in Thessalonich diese Gemeinde gegründet hatte. Kommen wir nun zu der Frage nach den Gläubigen, die schon gestorben sind. Es liegt uns sehr daran, Geschwister, dass ihr wisst, was mit ihnen geschehen wird, damit ihr nicht so um sie trauert wie die Menschen, die keine Hoffnung haben. Nun, wir glauben doch, dass Jesus für uns gestorben und dass er auferstanden ist. Dann wird Gott aber auch dafür sorgen, dass die, die im Vertrauen auf Jesus gestorben sind, mit dabei sein werden, wenn Jesus in seiner Herrlichkeit kommt. Außerdem können wir euch unter Berufung auf ein Wort des Herrn versichern, dass sie uns gegenüber, soweit wir bei der Wiederkunft des Herrn noch am Leben sind, in keiner Weise benachteiligt sein werden. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, ein lauter Befehl wird ertönen und auch die Stimmen des Engelfürsten und der Schall der Posaune Gottes werden zu hören sein. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Jesus gestorben sind. Danach werden wir, die Gläubigen, die zu diesem Zeitpunkt noch am Leben sind, mit ihnen zusammen in den Wolken emporgehoben, dem Herrn entgegen, und dann werden wir alle für immer bei ihm sein. Tröstet euch gegenseitig mit dieser Gewissheit. Das Erste, was mir daran auffällt, dass Paulus hier nicht spricht von einem vagen Hoffen, einem seltsamen Ungewissen, es könnte ja sein, dass. Sondern er spricht hier von sehr viel, wir wissen. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist und wir wissen, dass er wiederkommt. Er sagt, und ich will, dass ihr darin in dieser Gewissheit fest seid. Wissen ist, dass wir wissen können und wissen dürfen, dass Jesus auferstanden ist. Wir haben schon öfter darüber gesprochen, dass also Historiker nach den Grundsätzen der Geschichtswissenschaft sagen, dass die Auferstehung von Jesus geschichtlich betrachtet das bestbezeugte Ereignis des Altertums ist. Über kein Ereignis im ganzen Altertum gibt es so viele, so bald danach verfasste, übereinstimmende Berichte von verschiedenen Personen. Alles andere, was wir im Geschichtsunterricht lesen und lernen und was uns die Geschichtslehrer erzählen und so weiter, die alten Griechen und Germanen und Römer, ist nicht so sicher bezeugt wie die Auferstehung von Jesus. Selbst die Gegner von ihm konnten es nicht abstreiten, dass das Grab leer ist und dass er nicht mehr da ist. Und wenn Paulus sagt, es gibt noch mehr als 500 Leute, die ihn gesehen haben und viele von denen leben noch, und dann ist das eine historische Tatsache. Gott hat also Wert darauf gelegt, dass wir nicht darüber spekulieren müssen, es könnte ja sein, dass Jesus auferstanden ist, sondern dass er sagt, wir sollen es wissen. Weil unsere Zukunft davon abhängt. Wir wissen, dass Jesus auferstanden ist und das hat Auswirkungen für uns. Ich könnte jetzt, und das haben wir alles schon mal getan, Römer 6 zitieren, wo Paulus sagt, durch die Taufe passiert Folgendes, dass wir hier so sehr mit Jesus verbunden werden, dass sein Tod juristisch genauso viel bedeutet, wie dass ich gestorben bin. Ich bin juristisch tot. Ich bin gestorben. Und wenn die Sünde uns anklagen will, dann sagt Gott, kannst du nicht mehr anklagen, er hat schon die Todesstrafe dafür erlitten. Aber dann sagt Paulus, wir sind auch in die Auferstehung von Jesus, auch juristisch mit einbezogen. Wir sind auferstanden. Und das hat also Christen zu allen Zeiten ermutigt, ganz hoffnungsvoll, dass in zu erwarten, was passiert. Luther sagte, eher müsste Gott ein Lügner sein, als dass ich in der Erde bleiben würde. Gott wäre ein Lügner, wenn ich allein im Grab vermodern würde und nicht mehr auferstehen. Und das kann nicht sein. Weiter sagt Luther dann, mit dem linken Bein bin ich schon aus dem Grab wieder draußen. Ich bin schon wieder draußen mit dem linken Bein. Es hängt noch ein bisschen was drin, dann, wenn ich gestorben bin, aber das Eigentliche ist schon, ich bin schon fahlbar draußen. Deswegen, wir wissen, worauf wir hoffen dürfen. Wir hoffen, weil Jesus auferstanden ist. Wir hoffen, weil die Auferstehung von Jesus nicht ein Märchen ist, nicht eine Legende, nicht eine Sage, die man sich erzählt, sondern eine Tatsache. Und deswegen ist christliche Hoffnung nicht irgendwo so ein, ich hoffe mal, dass irgendwo das und das passiert, sondern eine begründete Hoffnung. Das ist nun das Nächste, was wir beobachten. Wie hoffen wir denn? Paulus schreibt ja hier, wir wissen, dass Jesus auferstanden ist und ich will, dass diese Gewissheit euch Trost gibt. Umgangssprachlich wird das Wort hoffen so gebraucht. Hoffen heißt nicht wissen. Das kennt die Bibel auch, diese Bedeutung von hoffen. Nämlich, wo sie davon spricht, die Hoffnung, die Menschen sich machen ohne Gott. Die sind nichtig, die sind Hirngespinste, die sind Wunschträume. So heißt es zum Beispiel in Sprüche 10, das Warten, das Hoffen der Gerechten wird Freude, die Hoffnung der Gottlosen aber wird zunichte. Das Warten derer, die glauben, wird Freude, das Hoffen der Gottlosen wird zunichte. Ja, von daher ist es nur schlüssig, wenn viele Leute sagen, hoffen, naja, hoffen bringt nichts. Ja, weil unsere Hoffnungen ohne Gott meistens auch genauso viel wert sind wie ein Spinnwebe. So ist also das teilweise richtig, aber es trifft nicht das, was wir Christen als Hoffnung bezeichnen. Wie hoffen wir? Wir hoffen aufgrund von Tatsachen, die sich nachprüfen lassen. Jesus ist auferstanden. Wir leben von Tatsachen, die sich erleben lassen. Wer denkt, dass es Gott nicht gibt, der fange doch einfach mal an zu beten. Herr, wenn es dich gibt, dann gib dich mir zu erkennen. Haben schon manche Leute erstaunliche Dinge erlebt so. Und manche haben das gesagt, sie wussten nichts von Gott. Kürzlich jemand hat uns erzählt, stammt aus dem Iran, er kam hierher, er sagte, ich bin zwar im islamischen Land aufgewachsen, aber ich bin eigentlich von Haus aus, von meiner Überzeugung, Atheist gewesen. Und dann komme ich hierher und erlebe, und jetzt ist er im Taufkurs und möchte getauft werden. Und er hat gesagt, ich möchte jetzt mit Jesus leben, weil ich erlebt habe, dass er der Lebendige ist. Wie hoffen wir? Ja, auch im Neuen Testament lesen wir, dass wir hoffen in einer Spannung zwischen Vertrauen und Schauen. Glauben heißt, ich rechne fest mit etwas, was ich noch nicht sehe. Und so kann Paulus auch sagen, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Wir sehen den Himmel noch nicht, die Herrschaft Gottes. Ja? Wir sehen es noch nicht, wenn wir um etwas bitten, dann ist es noch nicht da. Deswegen ist es eine Spannung, dass wir einerseits wissen, ja, wir dürfen uns darauf verlassen, dass Gott unser Gebet hört. Wir beten zu Gott, den wir nicht sehen, im Vertrauen darauf, dass er da ist, dass er uns hört. Diese Spannung ist nicht aufgelöst hier in dieser Welt. Diese Spannung zwischen dem Vertrauen und dem, dass es manchmal etwas dauert, bis unsere Bitten sichtbar erfüllt sind, das gehört zu unserem Christsein. Wie hoffen wir? Nun, aber auch nicht gelangweilt und untätig. Warten ist ja irgendwo nicht nur in einer Zeit von Bahnstreiks oder so eine lästige Geschichte. Wenn man irgendwo wartet auf einen Zug, der nicht kommt und eine Stunde im Bahnhof sitzt, wird ja endlos lang. Ne? Man denkt ja, es wird nicht mehr. Man kann natürlich auch sagen, ich nutze die Zeit für was anderes. Ne? Ich unterhalte mich mit den anderen, die warten. Oder ich nehme diese Gelegenheit als Zeit, die Gott gibt. Wir warten nicht gelangweilt und untätig, sondern wir warten als Christen aufmerksam. Aufmerksam dafür, dass Jesus in unseren Alltag Gelegenheiten einbaut, wo wir mit anderen Menschen zum Beispiel über Gott sprechen können. Na, man kann jetzt irgendwo sagen, ich schlage die Zeit tot und besorge mir so ein Buch mit Kreuzworträtseln. Und dann, bis ich da durch bin, dann sind ein paar Wochen vergangen. Nichts gegen Kreuzworträtsel. Aber es geht nicht darum, dass wir Zeit totschlagen. Grausame Redensweise, oder? Zeit totschlagen. Ja, aber warten ist nicht ziellos Zeit vertrödeln. Sondern hoffen heißt, die Zeit zu nutzen, die Gott uns gibt. Petrus schreibt das in seinem zweiten Brief und sagt, Gott wartet nicht, sondern er hofft darauf, er gibt uns Gelegenheit, dass noch viele Menschen in der Zeit umkehren und ihn erkennen. Das ist das Ziel, weshalb er wartet. Wir warten nicht untätig, gelangweilt, sondern aufmerksam. Und was auch dazu gehört, wie hoffen wir? Das Wesen der Hoffnung ist, dass wir heute schon das vorwegnehmen, von dem wir wissen, dass es in Ewigkeit Realität sein wird. Wenn wir mit Gott verbunden sein werden und von Angesicht mit ihm reden, wenn wir wissen, dass dort alle, die da sind, mit uns verbunden sind, wenn wir wissen, dass dort Menschen aus aller Welt da sein werden, aus allen Ländern dieser Welt, aus allen Jahrhunderten, aus allen Zeitaltern da sein werden, dann heißt hoffen, ich lebe heute schon in dieser Gewissheit, dass die Gemeinde Jesu weltweit ist. Dann weiß ich heute schon, dass ich mit denen verbunden bin, die irgendwo in Vietnam oder in China oder in Japan oder sonst wo mit Jesus verbunden sind. Deswegen bin ich heute schon mit denen verbunden, die jetzt vielleicht irgendwo in Gaza sind. Das Verrückte ist ja, dass wir auf der einen Seite als Christen mit Israel fiebern, auf der anderen Seite wissen, dass unter den Palästinensern mehr Christen sind als unter Juden. Und so beten wir und hoffen und beten für die, die auch dort irgendwo zwischen Trümmern leben und sagen, warum passiert mir das? Wie hoffen wir, indem wir heute schon aus der Liebe leben, die Jesus gibt, indem wir heute schon das vorwegnehmen, was dann der Normalfall sein wird. Das ist christliche Hoffnung. Und dann, worauf hoffen wir? Manche stellen sich das ja gern so vor, dass sie sagen, ja, das wird so eine Art christliches Schlaraffenland sein, wo dann alle Wünsche sich sofort erfüllen. Wo alles so und so Schlaraffenland ist, diese Märchenlandschaft, wo einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Ich befürchte, das würde uns spätestens nach einer Woche furchtbar langweilig. Warum sind so viele Leute, reiche Leute, die sich alles leisten können, denen alle Wünschen, alle Türen offen stehen, warum gehen die so oft kaputt, nehmen irgendwelche ungesunden Sachen und tun sich wer weiß was an und versinken in irgendwelchen Depressionen? Weil das die Langeweile tödlich ist. Nein, wir warten nicht auf ein christliches Schlaraffenland im Himmel. Wir warten nicht auf die Erfüllung unserer Fantasien, die wir uns so ausmalen. Ist es frech, wenn ich sage, dass ich bei den Vorstellungen des Islam manchmal so den Verdacht hege, dass das die Fantasien irgendwelcher Männer sind, die sich das so vorstellen, so wird dann der Himmel sein? Klammer zu. Worauf warten wir? Wir warten auf Jesus. Es heißt ja mehrmals, der Herr selbst macht sich auf, um uns zu holen. Jesus persönlich holt uns ab, ob wir dann schon verstorben sind oder noch leben. Er kommt uns entgegen. Und wir werden für immer mit ihm zusammen sein. Bei ihm werden wir sein, mit ihm zusammen. Und das wird nie langweilig. Ich bin sicher, dass Jesus der beste Gesprächspartner ist. Und wenn wir mit ihm im Gespräch sind, das wird nie langweilig. Wir werden immer in die Ewigkeit hinein staunen über seine Liebe, seine Weisheit, über all das, was er an uns gewendet hat. Wir werden staunen über all das, was er in unserem Leben getan hat, was wir gar nicht gemerkt haben, weil wir so einfach so im Betrieb drin waren, dass wir gar nicht wahrgenommen haben, was er uns Gutes getan hat. Und wir werden eine Ewigkeit lang Zeit haben, mit ihm darüber zu sprechen. Und werden seine Gegenwart genießen. Das ist Ewigkeit. Das ist ewiges Leben bei ihm. Die Mitte dessen, was wir erhoffen, ist er selbst. Und es wird auch klar, hier in diesem Abschnitt und in anderen, dass Jesus keinen Zweifel daran lässt, dass alle das mitkriegen werden. Machen wir uns keine Sorge, dass wir das verpassen könnten, dass Jesus wiederkommt. Wir werden es mitkriegen. Die Frage ist, ob wir bereit sind dafür. Die Frage ist, ob wir uns darauf einstellen. Worauf hoffen wir? Auf Jesus. Er ist die Erfüllung unserer Wünsche. Er ist der, mit dem wir die Ewigkeit verbringen. Er ist die Mitte. Und nicht irgendwo die Perlentore und goldenen Gassen und allen Schnickschnack, den er uns dann auch noch nebenbei gibt. Das ist nicht das Entscheidende. Er ist da. Das ist die Hauptsache. Er ist die Hauptperson und wir dürfen ewig bei ihm sein. Ewig ihn erkennen, über ihn staunen, ihn anbeten und ihn lieben. Amen.